Wenn man das Volumen nimmt, was organisierte Kriminalität grundsätzlich an Drogen ja erwirtschaftet hat, man geht so in Europa von ja bis zu 35 Milliarden Euro und weltweit zwischen 300 und 500 Milliarden, weil es natürlich Dunkelfeld ist, da gibt es ja nicht irgendwie einen Rechnungshof, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob diese Personen, die an diesem Finanzvolumen partizipieren, das Geld in ihre Tasche erarbeiten, ob die jetzt sagen würden, okay, also wir fangen morgen an und stellen Pullover her. Ich denke, sie haben sich vorher schon darauf eingestellt, deswegen ist der THC-Wert ja auch in den letzten Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, von, ich glaube, 1969, das ist natürlich jetzt schon lange her, so also Woodstock hat man immer so als Maßgabe genommen, 5%, liegen wir jetzt schon bei 13 bis 15%.
Aber die Frage ist doch auch gleichzeitig, warum sollten denn Konsumenten jetzt zum Beispiel ab Juli, wenn die Social Clubs eröffnen, weiterhin auf Dealer zurückgreifen? Gut, einerseits ist das eventuell günstiger. Andererseits haben sie in den Social Clubs natürlich die Versicherung, dass das Gras, das Cannabis da reiner ist. Warum also weiterhin zu Dealern gehen?
Man muss ja jetzt unterscheiden. Social Clubs, also Anbauvereinigungen, die ab 1. Juli quasi sich, die jetzt schon in den Startlöchern stehen, da geht es ja um Erwachsene und um Heranwachsende. So. Und Jugendliche werden da nicht tituliert, logischerweise nicht. Das wäre ja auch sehr krank. Man darf aber nicht vergessen, dass Jugendliche ein ganz großes Feld von Konsumenten darstellen. Die brechen ja nicht weg, sondern die müssen ja weiterhin auf diesem Weg, wo sie vorher auch ihr Marihuana erworben haben, weiter diese Dealer, zu denen Vertrauensverhältnisse logischerweise, wenn man davon sprechen kann, entstanden sind, auch die weiter aufsuchen und da ihr gutes Marihuana zu kaufen. Die Anbauvereinigungen dürften ja nur untereinander, ja, wenn man so will, zum gemeinnützigen Zweck an die Personen abgeben, die da, wenn man so will, beigetreten sind. Also bis zu 500 Personen in so einem Social Club.
Ja, Sie haben jetzt gerade auch schon das Thema Jugendliche angesprochen im Zusammenhang mit dem Jugendschutz. Neben dem Zurückdrängen des Schwarzmarktes ist ja auch Kinder- und Jugendschutz ein Ziel der Legalisierung. Klingt im ersten Moment ja auch erstmal ein bisschen widersprüchlich, mehr Sicherheit durch die Legalisierung einer Droge. Aber mit verstärkten Präventionsprogrammen soll das dann eben der Bundesregierung zufolge möglich werden. Und Sie sind ja selber in der Präventionsarbeit tätig, auch schon eine Weile. Sehen Sie da schon Ansätze von stärkerer Prävention, die zum Beispiel im Vorhinein als Aufbau dieser neuen Gesetzgebung erfolgt ist oder eher nicht?
Also wenn ich in meiner kleinen Umgebung jetzt Oldenburg betreffend schaue, gibt es keine Prävention, die jetzt auch in den Medien irgendwie publik gemacht worden ist. Ich habe ja Kooperationen mit vielen Schulen und auch da die Lehrer oder auch die Eltern, die schütteln den Kopf und fragen sich, ja, wo ist denn die Prävention? Denn diese Prävention hätte man sicherlich ja nicht ab 1.4. starten müssen, sondern vielleicht schon mit den ersten Diskussionen, die es zu diesem Gesetz gegeben hat, weil der illegale Markt, den gab es ja vorher auch, aber da gab es auch keine Prävention in dem Sinne.
Aktuell werden ja vor allem spezielle Regelungen zum Wo und Wie des Rauchens an öffentlichen Plätzen diskutiert. Ein großes Argument für den angestrebten Jugendschutz ist hier dann die Regelung, dass zum Beispiel in Sichtweite von Schulen und Kindergärten ein Rauchverbot gilt, aber auch ein striktes Werbe- und Sponsoringverbot für Cannabis- und Anbauvereinigungen. Halten Sie diese Maßnahmen allein denn schon für ausreichend oder sehen Sie da auf jeden Fall noch Spielraum?
Da gibt es ja auch diesen Ansatz, die sogenannte Bubatz-Karte, die ja für ganz Deutschland diese Region anzeigt. Also man hat so eine 100-Meter-Regel. Wenn ich jetzt Oldenburg mal nehme, die Dobbenwiesen, das ist so eine Chill-Area, wo große Wiesenflächen mit Baumbestand und so, da sind viele Jugendliche im Sommer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Heranwachsende oder Erwachsene da sind und kiffen und dann um sich herum mit einem Flatterband 100 Meter abreiten müssen, im wahrsten Sinne, oder nach fragen, wer ist hier unter 18? Ich möchte jetzt gern kiffen. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen damit, denn die Regierung hat ja auch gesagt, sie wolle die Polizei entlasten. Aber diese Konstellation mit den unter 18-Jährigen, wer soll das denn überprüfen? Also, das sind so viele Widersprüche.
Sehen Sie denn da noch weitere Schwächen in der aktuellen Gesetzgebung? Welchen, die dem eigentlichen Ziel der Eindämmung des Schwarzmarktes oder dem Schutz von Kindern dann irgendwo zuwiderlaufen?
Ja, also, dass Jugendliche trotzdem natürlich, die werden ja jetzt nicht sagen, oh, das Cannabisgesetz, das haben sie beim Betäubungsmittelgesetz ja auch nicht gesagt. Davon haben sie sich nicht abschrecken lassen, von den Eltern nicht, von den Schülern nicht. Nur vielleicht von Informationen, die sie mal in die Nähe bringen, darüber nachzudenken, was ist mit meinem Führerschein, was bedeutet Psychose, kann sein, muss nicht und solchen Informationen. Sie werden nicht aufhören, weiter von ihren Dealern zu kaufen, nur weil es Anbauvereinigungen gibt, weil die Anbauvereinigung darf gar nicht verkaufen. Logischerweise, die dürfen nur für ihren Eigenkonsum herstellen, ne? Das ist das große Problem.
Mit fast 45 Jahren Erfahrung bei der Polizei und als Hauptkommissar im Ruhestand, wie bewerten Sie denn jetzt die Legalisierung im Ganzen? Sehen Sie auch Vorteile der Legalisierung in einem Zukunftsausblick Ihrerseits?
Also ich sage immer, ich habe so ein Argument, vielleicht ist es ein Totschlagargument. Wir haben zwei Drogen legalisiert in unserer Gesellschaft, Nikotin und Alkohol. Und meiner Meinung nach brauchen wir nicht eine dritte, denn für mich ist das eine Kapitulation der Gesellschaft, wenn ich so eine Droge freigebe, die wirklich in Verdacht steht, erhebliche Krankheitsbilder zu erzeugen. Ich hätte es nicht freigegeben. Ja, ich hätte es nicht freigegeben. Also nicht auf diese Art und Weise. Auch ein Thema, man zieht die Erwachsenen ja aus dieser Anonymität oder ich muss jetzt zum Bahnhof oder irgendwo zu meinem ganz geheimnisvoll und unter Verdacht zu meinem Dealer. Und das ist natürlich jetzt durch diese Anbauvereinigung, fällt das weg, ja. Also da kann der Erwachsene kann jetzt hingehen, kann sein Dope holen. Das sehe ich als Vorteil. Aber ich hätte mir eine gute Gesetzgebung, eine bessere Gesetzgebung gewünscht.